Guten Morgen. Sehr schön, bei euch zu sein. Ja, prima. Zu meiner Person. Bin 53, so vom Äußeren. Fühle mich aber deutlich jünger. Verheiratet mit Melanie. Arbeite in einem amerikanischen Unternehmen auf europäischer Ebene. War 15 Jahre Pastor. In meinem Herzen bin ich das immer noch. Das werdet ihr wahrscheinlich gleich noch hoffentlich erspüren können. Ja, soweit ICL-Seminare. Weiß nicht, ob euch ICL bekannt ist. Ist bekannt ICL hier? Bisschen? Okay. Da bin ich Referent und baue eine Region auf. Genau, soweit mal. Und jetzt würde ich reinstarten in die Predigt. Wahrscheinlich habt ihr diese ungewöhnlichen Schuhe wahrgenommen. Die haben etwas mit der Predigt zu tun. Ich habe mir die neu bestellt und meine Frau wollte ich ganz stolz meiner Frau heute Morgen zeigen. Und sie meinte, die ziehst du doch nicht im Ernst an. Sieht aus, als kommst du gerade aus der Psychiatrie. Da dachte ich mir, ja, das ist auch eine Bewertungsmöglichkeit. Und aber wie gesagt, ich komme auf die Schuhe zu sprechen, die sind absichtlich für heute Morgen angezogen worden, hängt mit der Predigt zusammen. Ich freue mich oder wir freuen uns ganz arg hier zu sein und euch hier zu sehen und der Raum hat Platz zur Entwicklung von Menschen, das ist auch ganz toll, da werden wir auch noch miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, ihr habt da tolles Entwicklungspotenzial hier, das ist richtig super. Okay, rein in die Bibelarbeit beziehungsweise in die Predigt. Bibelarbeit ist es nicht so sehr, sondern es ist eher eine Predigt. Ich möchte gerne, und das ist meine Absicht, oder ich könnte mir vorstellen, dass am Ende ihr sagt, heute bin ich so richtig geschlaucht rausgegangen aus dieser Predigt. Es gibt heute eine Schlauchpredigt. Eine Schlauchpredigt. Und ich nehme euch da rein in einen Textabschnitt aus dem Neuen Testament. Und bevor wir da reingehen, entdecken wir immer wieder, dass wenn Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern, er sehr pragmatisch, sehr praktisch gewesen ist. Und das, was er vor Augen hatte und gesehen hatte und er in der Gemeinschaft mit seinen Jüngern erlebt hatte, hat er immer wieder Bilder genutzt und hat sie geistlich bewertet, hat dem Erlebten, den Erfahrungen des Miteinanders, hat er geistliche Himmelsakzente reingesetzt. Beispiel, als er die Fischer sah, die da fischten und er Petrus rief und manch anderen, hat er gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ja, sie konnten das verbinden. Hey, mein Fischerberuf, jetzt heißt es hier Menschenfischer zu werden. Oder als er mit seinen Jungs unterwegs war und hat den Hirten mit den Schafen gesehen, hat er gesagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Oder als sie dann durch das Erntefeld liefen, kann ich mir es gut vorstellen, dass er sagte, pass auf, schaut, das Feld ist reif zur Ernte. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Also hat immer wieder das, was ganz pragmatisch vor Augen lief, hat er genutzt. Also Jesus ist nicht so der absolute Theoretiker gewesen, ja? Der Philosoph, der in irgendwelchen Denkfabriken war und weit weg von diesem Weltgeschehen, sondern er hat immer wieder das genutzt, was vor Augen war. Sieht die Dinge, verarbeitet sie nicht mystisch oder irgendwie abgespaced. Redet nicht über ihre Köpfe hinweg, sondern macht sie deutlich und veranschaulicht sie. Eben der Meister, der seinen Lehrlingen etwas erklärt. Und jetzt gehen wir rein in einen Text, den ihr wahrscheinlich gut kennt, vermute ich, vielleicht auch nicht, aus Lukas 5, 37 bis 39. Das ist der Text von heute. Ebenso gießt man nicht neuen Wein in alte Schläuche, denn der neue Wein würde die Schläuche zerreißen, so würde er selbst verschüttet werden und die Schläuche würden unbrauchbar. Darum muss man neuen Wein in neue Schläuche gießen. Dann wird beides miteinander bewahrt. Endlich trinkt auch niemand gern neuen Wein, der an den alten gewöhnt ist, denn er denkt, der alte ist besser. Es ist so, dass wir vorher in Neustadt an der Weinstraße gewohnt haben. Jetzt sind wir umgezogen und leben in der Nähe von Bad Kreuznach. Und da ist das Nahetal und da gibt es auch ganz viel Wein. Und da habe ich mir gedacht, von Weingegend zu Weingegend. Und es gibt wirklich auch unterschiedliche Weine von Gegend zu Gegenden. Haben wir schon gekostet. Und das Schöne ist, wenn wir von unserem kleinen Häuslein rausgehen durchs Gebüsch, stoßen wir direkt auf die Weinberge. Und das Tolle und Interessante ist, wenn wir am Anfang des Jahres unseren Spaziergang machen, also wir machen regelmäßig Spaziergänge mit unserem Hund, Golden Retriever, heißt Einstein, 13 Jahre alt, aber er weiß nicht, dass er 13 ist, er ist immer noch quietschfidel. Und dann marschieren wir so, laufen, und jedes Mal, wenn wir laufen, gucken wir uns die Weinstöcke an, die Weinreben, und es ist jedes Mal für mich ein Wunder. Am Anfang des Jahres, da ist nichts dran. Wir sagen jedes Mal, guck mal, es ist nichts dran. Und dann auf einmal ganz urplötzlich fängt da plötzlich was an zu sprießen und zu keimen. Und ja, der Weinstock entwickelt sich. Und jetzt waren wir gestern wieder spazieren und das Ding ist in grüner, voller Pracht. Und man sieht schon die Trauben, so ganz hutzlige kleine Träublein da. Und wir wissen garantiert, das wächst weiter und bald gibt's den neuen Wein. Es ist so, es ist saisonbedingt. Ja, die Rebe ist eine Textstelle für sich selbst. Johannes 15, denke ich, ja. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir dürfen beschnitten werden und es läuft saisonal ab. Ja, wir gehen immer wieder durch solche Prozesse, damit wir viel Frucht bringen und er beschneidet uns und wir sind in verschiedenen Prozessen und eben je nach Saison unterwegs. Und jetzt sieht Jesus hier und spricht sie an und sagt, bitte, keinen neuen Wein in alte Schläuche. Was wir jetzt in diesem Text hier nicht so sehen, deswegen beschreibe ich es auch gerade, was wir nicht so sehen, ist dieser reiche Ertrag, der ansteht. Der Winzer, wir sind befreundet mit einem Winzer-Ehepaar, wenn der erzählt, was er da so alles macht und was er so vorhat, und dann denke ich, naja, das ist eine Welt, die ich nicht so ganz verstehe. Und dann sehe ich seine Weinfässer und das ganze Areal und was er da so alles hat. Er hat den Weinertrag in Aussicht. Er sieht den Weinertrag. Und so kann ich mir das vorstellen, dass Jesus mit seinen Jüngern hier stand und sagte, schaut euch diese Schläuche an. Und dann stellen wir uns vielleicht ein bisschen vor, dass diese Schläuche da so ja, an einem Haus hingen. Ja, so Schläuche, kommen jetzt gleich auf diese Schläuche, was das für Schläuche waren. Die hingen da so im Freien. Und ja, hingen da. Und wahrscheinlich so in der Nähe eines, ganz vermutlich eines Weingebietes, ja, gibt es ja auch guten Wein dort in Israel, bei der Sonnenstrahlen, bei der Sonneneinwirkung. Und jetzt sah er da so die Schläuche hängen. Und jetzt sagt er, keinen neuen Wein in alte Schläuche. Jetzt habe ich mich mal schlau gemacht, was waren das denn für Schläuche? Ja, also das habe ich abgekupfert. Das ist jetzt nicht ursprüngliches, grundsätzliches Wissen, sondern das habe ich mir angeeignet. Also das waren sogenannte Ziegenhäute. Ziegenhäute. Aus diesen Häuten wurden diese Schläuche gemacht. Die haben sich besonders gut geeignet für diese Aufgabe, Wein aufzunehmen. Diese Häute haben eine bestimmte Struktur. Wenn nämlich der Saft aus der Presse kommt und in den Schlauch gegossen wird, fängt der Traubensaft dort drin an zu arbeiten. Und diese Ziegenhaut hat eine Struktur, dass sie quasi die Flüssigkeit behält und ein Gärungsprozess ablaufen kann und die Gase bei dem Gärungsprozess nach außen treten, aber keine Flüssigkeit nach außen tritt. Und dann fängt das da drin an zu gedeihen und zu gasen und durch die Poren gehen die Gase raus. Und es ist wichtig, dass sie eben diese bestimmte Struktur haben. Das kannst du also nicht mit jeder Haut machen, mit jeder Tierhaut machen, sondern eben gerade bei den Ziegen ist es sehr, sehr gut. So, jetzt ist die Frage, wohin mit dem Ertrag, der da kommen soll, der da ansteht. Der Ertrag kommt. den hat Jesus vor Augen. Wo soll der bitteschön hin? Stellen uns die Schläuche vor. Und hier kommt der Text nochmal. Welcher Weinbauer tut das? Neuer Wein in alte Schläuche. Und das war damals bekannt. Nur ein Dummkopf macht das. Nur ein Dummer. Ja, dumm heißt ja, kommt ja von dumpf. Also ja, nur der da oben im Kopf nicht so viel Verschaltung hat, der nicht in der Konsequenz denken kann. Ja, nur so einer macht das. Und Jesus will auch jetzt hier keinen Vortrag über Weinverarbeitung halten, sondern er will auch hier jetzt wieder etwas Geistliches ausdrücken. Da ist was vor Augen, da ist ein gemeinsames Sehen, ein gemeinsames Erleben, und er nimmt jetzt dieses Bild. Und das ist so spannend, auch für uns zu wissen. Unser Hirn kann sehr gut Bilder abspeichern. Ja? Deswegen stellt euch diesen Schlauch vor. Ja? Und ja, da ist eine Merkfähigkeit da. Deswegen hat Jesus auch ganz viele Gleichnisse und ganz viel in Bildern gesprochen. Und das Interessante ist, hier wird nicht von zwei Arten von Schläuchen gesprochen, sondern es wird von einer Art gesprochen. Es gibt alte und es gibt neue Schläuche, aber es ist ein und derselbe Schlauch. Wichtiger Punkt jetzt, es ist ein und derselbe Schlauch. Es ist das gleiche Material. Jetzt ist es so, wenn der alte Schlauch den Prozess der Gärung durchlaufen hat, dann haben sich bestimmte gewisse Dinge abgesetzt, abgesondert. Dann sind die Poren zu. Ja, die sind dicht. Und dann hat er seinen Gärungsprozess durchlaufen und dann ist es ein Wein, den man dann trinken kann. Aber es ist eben dann ja, ein Schlauch, der in den Poren dicht ist. Und dann ist er nicht mehr verwendbar. Wenn du jetzt also den Wein ausschüttest, hängst ihn hin und willst dann neuen Wein reinschütten, dann macht's Peng, dann zerbricht der Schlauch. Was jetzt unglaublich spannend ist, dass diese Weinschläuche 7 Generationen weitergegeben worden sind. Jetzt sind wir mal ganz konservativ und denken uns mal eine Generation von 20 Jahren. Ich weiß nicht, wie die damals Generationen berechnet haben, aber jetzt ja, gehen wir mal von 140 Jahren aus, wurde dieser eine Schlauch an die nächste Generation weitergegeben. Vielleicht hat der alte Herr mit 80, 90 auch noch Wein getrunken und ja, der 18- oder 19-Jährige auch. Und dann, ja. Auf jeden Fall, nur mal eine Dimension zu haben, das war kein Einmalschlauch. Einmal nutzen, Feierabend. 7 Generationen. Jetzt kommt die große Frage, was macht denn jetzt der Weinbauer? Und die von damals, die Jünger Jesu, wussten das, weil die sind ja aufgewachsen in dieser Zeit. Wir haben heute, je nachdem, nach Fachkenntnis nicht so die große Ahnung, was hat denn ein Weinbauer gemacht? Jetzt war das Tote Meer ja auch nicht weit weg und Salz war ein kostbares, aber vor allem ein Gut, das man bekommen konnte. Und jetzt hat man quasi diesen alten Schlauch genommen und hat ihn in ein Salzbad gelegt. Und hat durch dieses Salzbad die ganzen Gärstoffe, die sich festgesetzt haben, die Poren verstopft haben, all das hat das Salz herausgeholt. Es durfte nicht zu lange im Salzbad liegen, sonst wurde der Schlauch brüchig. Und was hat man dann gemacht, als man diesen Schlauch im Salzbad rausgeholt hat? Ist man hingegangen und hat den Schlauch in ein Ölbad gelegt, damit der Schlauch wieder schön geschmeidig wird, glänzend, hat sich vollgesaugt. Ja, der wurde wieder flexibel, der war wieder geschmeidig und hat einen bestimmten Sauberkeitsgrad gehabt. Und jetzt war dieser Schlauch ein neuer Schlauch. Pause. Habe ich mir aufgeschrieben hier, Pause. Nachdenken. Deswegen, liebe Gemeinde, es gibt nichts Beständigeres wie Veränderung. Schon mal aufgefallen? Danke auch für dein 51-jähriges Zeugnis mit der Ehe. Auch ihr habt es erlebt. Es gibt nichts Beständigeres wie Veränderung. Das gehört zum Menschsein dazu. Und jetzt gucken wir uns diese super Arbeit, die Jesus hier vor Augen hat, die gucken wir uns jetzt mal an. Aus alt macht neu. Du bist kein Einmalschlauch. Einmal mit was Gott erlebt, einmal neues Leben, einmal Erfahrungshorizonte mit Jesus erlebt und dann ist rum. Gehen wir rein nochmal in einen Aspekt, der mir sehr wichtig geworden ist über all die Jahre, aus Römer 12, 1-2. Und hier sehen wir einen vielleicht für euch auch bekannten Text. Hier sagt Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist uns noch bekannt. Leistungsgesellschaft, Hingabe, Tun, was schaffen, ist ja hier auch so weit bekannt. Und jetzt kommt der ganz spannende Vers. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Wozu? Dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wow, was heißt das? Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Wozu? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Erneuerung des Sinnes. Was ist dieser Bereich der Erneuerung des Sinnes? Das sage ich lieben Christen, auch die schon ein paar Tage unterwegs sind, sehr, sehr gerne. Wir sind von Neuem geboren. Der Geist Gottes kommt in unser Leben hinein, weckt unseren menschlichen toten Geist auf, sodass wir sagen können: Aber lieber Vater, ich bin ein Kind Gottes jetzt. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, ein Sohn, eine Tochter Gottes, das weiß ich. Das nennen wir von Neuem geboren. Jetzt die Frage an euch: Die Seele, der Mensch besteht aus Geist, Seele, Leib. Die Seele, ist die von Neuem geboren? Nein, ist nicht von Neuem geboren. 0-7 ist Prägezeit des Menschen, plus den ganzen Jahren, die dann dazukommen. Alles, was sich da so in der Seele entwickelt, wie die Seele so das Leben so sieht und deutet und sich sieht und andere sieht und so weiter, all das läuft im seelischen Bereich ab. Jetzt sagt uns Paulus hier: Werdet verwandelt, lasst euch erneuern. Und jetzt diesen Erneuerungsgedanken nochmal verknüpfen mit den Weinschläuchen. Und das Interessante ist, dieses Wort "lasst euch erneuern" ist im Griechischen von der Zeitdynamik ganz anders zu verstehen, wie es jetzt hier im Text, im deutschen Text steht. Hier heißt es letztendlich im Griechischen: Lasst euch, also lasst es aktiv zu, euch verändern zu lassen. So eine Zeitform kennen wir gar nicht. Aktiv etwas zulassen. Wie geht sowas? Ich habe da mal ein Seminar drüber gehalten und dann kam eine Teilnehmerin und sagte: Ja, das ist ja super. Sich verändern zu lassen, da muss ich ja gar nichts machen. Da habe ich mir gedacht: Nee. Junge Frau, da haben Sie etwas missverstanden. Dann habe ich gesagt: Herr, bitte, was kann ich? Kam mir so ein Bild. Und ich sagte: Du, wie ist es denn bei dir, wenn du bei so einer großen Firma, die ganz viele Pakete ausfährt oder irgendwo was bestellst und da kommt dein Paket an? Was machst du? Ja, ich freue mich, dass es ankommt. So, ja, das ist schon klar. Aber was machst du? Hat sie nun herüberlegt. Ja, entweder der klingelt und sagt: Ja, und was machst du dann? Ja, das ist doch Logo, dann mache ich die Tür auf. Sagt: Siehst du? Siehst du? Du lässt aktiv dieses Paket zu. Ja, das drückt es ein bisschen aus, also aktiv zulassen, die Tür aufmachen und zu sagen: Ja, ich nehme im Empfang, ja, ich nehme an, ich nehme das an, was Gott mir anbietet, aber ich mache mit. Ja, ich bin ein Mitarbeiter, ein Teilhaber, ich lasse aktiv zu. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. kann das überhaupt nicht hören, sagt, ja, der Herr macht alles. Ja, ja, schon klar. Ja, wäre nur schön, wenn du mitmachen würdest. Ja, 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 der Herr macht. Ganz klar. Überlassen wir alles dem Herrn. Ich habe es gerade vorhin von der Moderation gehört, wir stehen in einem Bund. Und Bund heißt Partnerschaft. Da gibt es den Anteil der Partnerschaft Gottes und dann gibt es unseren Anteil. Gott sieht uns sogar gleichwertig als Partner, als Bündnispartner. Abraham, ganz toll. Ja? Was heißt denn das? Wir haben ganz viel Verantwortung. Sollten wir dadurch Angst haben? Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil, mutig dürfen wir dadurch sein, dass wir Partner sind. Aber es ist nicht so, dass Gott alles macht. Wir haben unseren Teil. Wir haben Verantwortung. Wir dürfen da rein und drin wachsen. Bis dahin mal dieser Gedanke des aktiven Zulassens der Erneuerung. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu der Geschichte mit den Schläuchen. Aber diesen kleinen Ausflug wollte ich mit euch machen. Und diesmal habe ich es auch angekündigt, meine liebe Ehefrau, die mich letztes Mal ermutigt hatte, nicht so viel rumzuspringen. Gut, und wenn, dann anzukündigen. Kommen wir zurück zu diesem Schlauch. Wenn der alte Schlauch da ist, was könnte das bedeuten? Können wir da mal reinschauen und uns eine Deutung überlegen? Und ich denke, ihr seid da innerlich mit dabei und könnt euch auch so vorstellen, was das so sein könnte. Wir haben es gerade vorhin gehört und es ist so. Ja, das Leben ist nicht immer nur easy going. Hat hier irgendjemand schon mal eine Krise erlebt? Ja, ich auch. Es gibt ja so eine ganz verrückte Denke, weiß nicht, wo die herkommt, aber manche glauben ja, dass wenn sie mit Jesus unterwegs sind und wenn Gott da ist, so richtig Gott präsent im Leben ist, so richtig präsent, dass wir dann in einer problemfreien Zone leben. Wo kommt das her? Ist Jesus da, dann ist alles easy, ist alles leicht, dann sind alle Probleme weg. Probleme da, Gott abwesend. Wo kommt das her? Also ich habe mich manchmal gefragt, wo kommt diese komische Denke her? Nee, die Bibel sagt, Immanuel, Gott mit uns. Nicht, ich bin der Gott, der alle Probleme von dir wegnimmt. Er will mit uns durch unsere Probleme gehen. Und wisst ihr was? Probleme können so ein richtiger Segen sein. Krisen, wenn wir sie umarmen, bejahen, das sind Transformationsmöglichkeiten für uns, wenn wir es denn zulassen. Im Englischen heißt es so schön, bitter or better. Entweder bitter werden durch eine Krise oder Verbesserung. Ja? Das entscheiden wir. Wir entscheiden, wie wir unsere Krisen nutzen, wie wir unsere Krisen deuten. Und ich habe schon so einige. Ja, wenn ich mal zurückgucke, ich müsste eigentlich mal ein Krisenerlebnisseminar machen. Und ich kann einfach sagen, ja, ich konnte es nutzen. Ich konnte es wirklich nutzen. Vielleicht erzähle ich von der letzten Krise noch. Mal gucken. Also, wir haben Krisen, wir haben Einflüsse. Und dann kommt es doch, das kennt ihr doch auch, mir steht es bis hier oben hin. Hat es jemand schon mal gesagt? Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja, mir stinkt's. Was stinkt denn? Ja? Also wer stinkt? Ja, nicht mir stinkt's. Ja, also da stinkt ja was durch die Gärungsprozesse, ja, die Poren sind zu, dann stinkt's mir. Ja, dann hast du wirklich Verstopfungen im wahrsten Sinne des Wortes. Geistliche oder seelische, eher seelische Verstopfungen. Hier ein bisschen Sünde, da Unglaube, da Kritik, da Verletzungen, da Zweifel, da Unvergebenheit, hier daneben getreten, all das summiert sich. Ja, Vergebungsthemen, Streitereien, Kritik, Kränkungen, wie das alles heißt, ja, all das sammelt sich so an. Und das kennt ihr auch, Prozesse in der Gemeinde, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Alfred Adler, den ich sehr schätze, Gründer der Individualpsychologie, der sagte mal, alle unsere menschlichen Probleme sind Beziehungsprobleme. Alle unsere menschlichen Probleme sind Beziehungsprobleme. Beziehung zu Gott, Beziehung zum Nächsten und vor allem, welche Beziehung noch? zu mir selbst. Was verstopft noch? Unglaube, wenig Erwartung. Ja, Traditionen können uns auch echt verstopfen. Das war doch schon immer so. Das haben wir noch nie anders gemacht. Schade. Ja, so, das sind alles Kopfblockadgeschichten, die uns verstopfen. Und jetzt möchte ich auf einen Aspekt eingehen, der uns, glaube ich, am meisten verstopft. Das ist ein Thema, das mich jetzt seit Monaten beschäftigt. Meine Frau weiß das. Und zwar ist es die Lieblosigkeit. Die Lieblosigkeit verstopft uns. Die lässt das Wirken Gottes in unserem Leben nicht zu. Wenn die Seele so mit Lieblosigkeit durchtränkt ist, dann hat die Impulskraft des Heiligen Geistes, der ja in uns wohnt, auf den kommen wir gleich noch, ja, lässt uns nicht mehr durchlässig sein. Und ich möchte mit euch gerne eine bekannte Stelle lesen aus Matthäus 22, 37, Vers 40. Muss ich selbst gerade nochmal aufschlagen. Matthäus 22, 37. Jesus antwortet hier, als es darum ging, mit den Pharisäern zu diskutieren, und er hatte gerade die Sadduzäer zum Schweigen gebracht. Da ging es bei den Sadduzäern um die Auferstehung, die ja nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Da hat Jesus sie zum Schweigen gebracht, und jetzt ist er hier im Gespräch mit weiteren Pharisäern und Gesetzeskundigen. Und dann fragt wieder einer, immer wieder haben sie ihn ja versucht, eine Falle zu stellen. Und jetzt fragt er hier der Pharisäer: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Sie haben ihn versucht, herausgefordert. Und Jesus antwortet und sagt: Du sollst, im Grundtext steht auch, du wirst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das wichtigste und größte Gebot. Ein zweites aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese zwei Gebote sind der Angelpunkt des ganzen Gesetzes und der Propheten. Gesetz besteht aus 603 Gesetzen plus 10 Gebote. Und Jesus sagt letztendlich, dieses Liebesgebot oder diese Liebesausrichtung, ich spreche lieber von einer Richtung, weil Gebot klingt immer so, das musst du. Da hast du gar keine andere Chance. Ja? Sondern es geht mir eher so, wo darf ich mit meinem Herzen hin? Was ist so mein Ziel? Was ist es, wo ich hin will? Und Jesus sagt hier, als erstes Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Kraft, von ganzem Verstand. Ich hatte mal ein Ehepaar in der Beratung, und die hatten echt massive Schwierigkeiten miteinander, und sie war eine ganz fromme Frau. Eine Beterin, eine Lobpreiserin, und hat gebetet und war geistlich gut drauf, sodass sie auch sagen konnte, was bei den anderen passt und nicht passt. Kennt ihr die? So. Und das hat sie natürlich auch mit ihrem Mann gemacht. Ja? So. Und da habe ich mal gesagt, sag mal, wie ist es denn so in der Liebe miteinander? So, zwischen euch beiden. Und wie sieht es aus? Und sie sagt, ja, sie hat ihr Herz Jesus gegeben. Ich sage, okay. Ja, und was heißt es? Ja, Jesus hat 100% von meinem Herzen. Und dann habe ich so innerlich gedacht, ja, das sehe ich an deinem Mann. Was will ich sagen? Wir haben 100% Liebeskraft in uns. Wenn du 100% zu Gott gibst, was ist mit dem anderen? Was ist mit dir? Das war niemals die Idee Gottes. Jetzt bist du aber hier revolutionär hier vorne. Ja, bin ich. Ich weiß es. Ich mache es mit Absicht. Ja, ich habe da schon drüber nachgedacht. Aber ihr prüft ja. Ihr dürft doch alles prüfen, das Gute behaltet. Mein Rückschluss ist, 33,3% zuallererst an ihn. Zuallererst. Er steht über allem. Er ist das Wichtigste. Er ist das Kostbarste in unserem Leben. Ohne ihn geht's nicht. Ohne ihn wollen wir nicht. Dann gebe ich 33,3% an meinen Nächsten. Und der Nächste ist nicht höher oder niederer wie ich, sondern da heißt es wie. Das ist eine Brücke. 33,3% zum Nächsten und 33,3% zu mir selbst. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie ist die Selbstliebe? Wie ist es in dir bestellt um deine Selbstliebe zu dir selbst? Liebst du dich? Seid ihr schon Freunde geworden miteinander? Denk mal drüber nach, den Rest deines Lebens bist du mit der Person im Spiegel zusammen. Wie steht ihr zueinander? Könnt ihr miteinander? Wertschätzt ihr euch? Erzählt ihr von den Stärken? Mensch, Frank, also was du gestern da so gemacht hast, das war richtig gut. Hast du gut hingekriegt? Super, weiter so. Waren es 100%? Nö. 80%? Ja. War das super? Ja, super. Schaue ich auf die 80%, die gut waren, oder auf die 20%, die unvollkommen waren? Kennt irgendjemand Vollkommenheitsstreben? Ich kenn's. Wie gehen wir miteinander um? Also miteinander heißt du mit deinem Ich. Ja, versteht ihr? Wie gehst du mit dir um? Wie sieht es aus? Was läuft da? Sind wir uns unseren Stärken bewusst? Mal eine kurze Frage. Kennt ihr euch, die ihr jetzt alle hier sitzt, kennt ihr euch? Darf ich mal kurz ein Handzeichen sagen? Kennt ihr euch? Also es war jetzt eine Frage, um eine Antwort zu bekommen. Das war jetzt keine... Bitte? Kennt ihr euch? Ja? Ich habe... Wenn du mir gerade helfen kannst, ich habe da einen Schreibblock dabei, wenn du mir den gerade mal gibst. So. Und den lasse ich jetzt mal durchgehen und ihr reißt euch einen Zettel ab und dann sucht ihr euch hier jemanden raus und am Ende vom Gottesdienst habt ihr etwas draufgeschrieben, was ihr beim anderen wertschätzt. Was ihr beim anderen an Stärken seht. Nicht Defizite. Ja? Und ihr könnt aus dem einen Zettel auch drei Zettel machen und macht dann einfach, könnt dann ja falten und dann da seid ihr ja fit. Ja? Wichtig ist, dass ihr natürlich einen Schreiber habt. Und wenn ihr keinen Schreiber habt, dann tauscht euch aus. Ich wünsche mir von Herzen, dass am Ende des Gottesdienstes jeder einen Zettel bekommen hat. Dass ihr Wertschätzung und Stärke beim anderen zum Ausdruck bringt. Im schlimmsten Fall könnte das der Seele richtig gut tun, im schlimmsten Fall. Ja? Ich gebe es mal hier hin, teile doch mal aus. Ja, ich bin aber heute hier in den Gottesdienst gekommen, um nur zuzuhören, ich will doch nichts machen. Edge, falsch gedacht. Okay. Selbstliebe habe ich gerade akzentuiert. Es ist wichtig, dass wir rauskommen aus der Lieblosigkeit uns gegenüber. Weil der Umgang mit dir selbst drückt sich aus im Umgang mit anderen. Könnt ihr wahrnehmen? Das ist so. Wenn du hart und kritisch und verurteilend und defizitorientiert mit anderen umgehst und siehst die Fehler, guck mal, wie du umgehst mit dir selbst. Fang mal an, dich selbst von Herzen zu lieben, so wie Gott dich liebt. Er hat Ja zu dir gesagt, er liebt dich bedingungslos. Hey, wieso kriegen wir es nicht hin, dass wir uns bedingungslos lieben, so wie wir sind? Wieso immer dran rumschrauben? Einfach mal ein Ja haben. Heißt das, dass ich dadurch einem Veränderungsprozess aus dem Weg gehe? Nein. Einmal grundsätzlich Ja zu mir sagen. Ja, ich nehme mich an. Ich erkenne mich an, so wie ich bin. Ich brauche keine Anerkennung von außen, sondern ich erkenne mich selbst an. Ich habe ein Ja zu mir. Ein Ja. Kein Ja, aber. Kennt ihr das? Ja, aber. Ja, aber. Und dann kannst du im Prinzip alles, was vorher gesagt worden ist, vor dem Aber, kannst du streichen. Die Geschichte fängt an nach dem Aber. Und deswegen einfach mal zu einem Ja kommen. Ich habe ein Ja. Ja, aber da ist noch was. Nee. Ja. Einfach mal Ja. Ich sag Ja zu mir. Ich mache ab und zu mal eine Spiegelübung zu Hause, guck mich an und sag: Hey, wie geht's denn dir? Oh, du, also ich habe dich echt von Herzen lieb. Und dann halte ich den Moment einfach mal, ich wollte das Wort aushalten, mag ich nicht, aber ich stehe den Moment gerade mal so durch und lieb mich, indem ich mich angucke und sag: Hey, die Stärken, die du hast, die sind einzigartig. Du bist der Experte deines Lebens. Es gibt keinen anderen Menschen hier auf dieser Erde, der so ist wie du. Keinen. Keinen. Es gibt vielleicht Ähnlichkeiten, aber keiner hat dieselbe Lebensgeschichte. Keiner hat das in dieser Art durchgemacht wie du. Keiner hat diese Art von Erfahrung gesammelt wie du. Du bist der Experte deines Lebens. Du bist einzigartig. Bist du dadurch besser oder schlechter wie andere? Nö. Nein. Ich bin gleichwertig. Okay. Wir haben uns das jetzt angeschaut, was durchsetzt den Schlauch. Ja, die ganzen Themen habe ich kurz aufgezeigt, insbesondere eben dieser Aspekt der Lieblosigkeit. Was ist jetzt nötig? Ein ordentliches Salzbad. Wozu? Wozu ein Salzbad? Wozu, denkt ihr? Wozu? Wozu? Was ist das Ziel? Ja, genau, negative Gedanken. Aber wozu? Wozu die Reinigung dieses Weinschlauches? Wozu? Bitte? Um mehr Liebe leben zu können. Ja, genau, wozu noch? Um die überhaupt aufzunehmen. Genau, und wozu noch? Reinigung hatten wir schon gehabt. Was ist das Ziel des Weinschlauches? Neue Aufgaben, neuer Ertrag. Neuer Ertrag heißt einmal Leben von Gott her, sein Wirken, etwas Neues. Deswegen, hier sind neue Schuhe, die sind ungewöhnlich, die sind irritierend. Ja, was ist denn das? Psychiatrie oder was auch immer. Ich dachte auch, naja, also es sieht schon ein bisschen spannend aus. Auf dem Foto sahen sie deutlich anders aus. Ja? Neu, ist neu gleich schlecht? Neu ist erstmal ungewohnt, unbekannt. Ist alles, was unbekannt und ungewohnt ist, schlecht? Ich sag euch, ich fühle mich total wohl in diesen Schuhen. Ich habe eine ganz tolle Bodenhaftung. Medizinisch gesehen werden da alle möglichen Muskeln bedient. Ja, ich bin da nicht in so einem Betonschuh drin, wo du nichts mehr spürst, ja, und alles abgefedert wird. Ja, da ist alles herausgefordert. Macht Spaß. Gibt Muskelkater, jetzt bei denen nicht, weil ich andere in schwarz habe. Ja, so. Deswegen neu. Wie gehen wir mit neu um? Einmal göttliches Leben, Wirkungsweisen vom Heiligen Geist, der ja in uns wohnt, aber uns Neues geben möchte. Und wozu ist der Weinschlauch noch da? Was haben wir vorhin gehört? Falls ihr es gehört habt. Zum? Genau, und was soll denn da reif werden? Wer sind denn die Trauben, die neuen Trauben? Was könnte es denn noch sein? Das könnte göttliches Leben sein, aber für was steht denn dieser Schlauch auch noch? Was könnte es sein? Jawohl. 100 Punkte. Ist so. Ein neuer Ertrag an Leben von Gott für uns. Aber neuer Ertrag heißt auch, wenn der Weinschlauch auch eine Gemeinde ist, dann heißt es, es darf Neues hineinkommen. Jetzt die große Frage, sind wir dazu bereit? Wollen wir das, dass dieses neue Leben für uns in uns pluppert und gärt? Und wollen wir das, wenn neue Menschen kommen, und es dann pluppert und gärt? Wollen wir das? Das ist eine Herausforderung. Und dort, wo Menschen sind, da menschelt's. Und wo noch mehr Menschen sind, da menschelt's noch mehr. Und wo Christen sind, da menschelt es so richtig, richtig. Schon mal mitbekommen? Ich war 15 Jahre Pastor. Ich kann euch Stories erzählen. Alter Schwede. Da habe ich gedacht, sag mal, im Kaninchenzüchterverein gehen sie besser miteinander um. Habe ich durchlebt und durchlitten als junger Pastor. Ich sag euch, ich bin nur einmal, das erzähle ich noch kurz, ich habe es nur einmal gewagt, ganz am Anfang, ungefähr nach einem Jahr, habe ich gesagt, Jesus, also wenn ich mir das Neue Testament anschaue, insbesondere die Apostelgeschichte und das Leben unserer Gemeinde, irgendwas stimmt hier nicht. Und wir hatten so 30 Leute aus mindestens 10 Strömungen. Ja, da war alles dabei. Lutheraner, Baptist, Evangelikaler, Charismatiker, Jesus People, Stadtmission. Die waren alle da versammelt. Und jeder wollte so seine Richtung. Und da habe ich ja, oh wei. Und ich habe das alles vorher nicht gewusst. Komm dann ganz engagiert dann dahin. Und dann habe ich ja, was mache ich denn jetzt? Und dann war ich so am Beten und sage, Herr, wie kommt hier geistliches Leben rein? Wie kriegen wir das? Wie geht das? Herr, wie geht das? Ja, ich am Beten. Und dann, kennt ihr ja, wenn man so betet, kann es passieren, dass Gott einen dann unterbricht. Kennt ihr das? Ja? Das hat ja jemand mal gesagt, wenn du nicht mehr beten kannst, dann red mal mit Gott. Also das ist wirklich Dialog, auch mal hören. Und ich war so am Beten und dann sagte Gott zu mir, gib mir mehr Zeit. Kennt ihr das? Was? Wie? Wie meinst du das jetzt, Herr? Gib mir mehr Zeit. Herr, du bist doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wieso brauchst du mehr Zeit? Bis der Geist gesagt hat, nee. Du. Du gibst mir mehr Zeit im Gottesdienst. Ich so, okay. Heißt, Gottesdienst länger machen. Okay, jetzt dürft ihr wissen, der Gottesdienst war von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Und wehe, es wurde 11.31 Uhr. Das war schon echt eine Katastrophe. Ja? Da muss die Schwiegermutter abgeholt werden, die Oma lag im Krankenhaus, der Sauerbraten, der muss raus aus dem Ofen und ja, der Hund muss raus und die Kinder aus der Kinderstunde, als ob die Kinder, ja natürlich auch ganz furchtbar und ja und der Goldfisch, der hängt sich dann auch auf. Ja? Also so wurde es dramatisiert und dann habe ich mit den Ältesten damals gesprochen, gesagt, seid ihr dabei, ich habe ein Reden Gottes, könnt ihr das mittragen? Sag, ja, okay. Und dann ging's ab. Ich sag euch, was ich da an Widerstand bekommen habe, das war irre. Das war wirklich irre. Ja, die haben mir sogar anschließend einen Brief geschrieben, das war eine Krise, heute ist es meine Trophäe. Ja, ich hab's noch, dieses Schreiben, 3 Seiten, und da stand drin, Quintessenz von dem ganzen Brief, Frank, wir haben dich angestellt in unserer Gemeinde, damit du unseren geistlichen Bedürfnissen nachkommst. Dies können wir noch nicht mal im Ansatz erkennen. Und das Tolle an diesem Brief war, der wurde verschickt am Freitag und am Montag wurde der ausgeliefert. An alle Mitglieder, waren ja noch nicht so viele zu dem Zeitpunkt, wuchs dann später. Und das haben die mir gar nicht gesagt. Und am Montagmorgen rief mich der Älteste an und sagt, Friede mit dir. Ich so, wieso? Was los? Ja, Friede mit dir. Ich so, ja, Moment, was willst du mir sagen? Ja, warst du nicht am Briefkasten? Ich so, nö. Geh mal. Und dann habe ich das Ding rausgeholt und mir ist schier das Herz in die Hose gerutscht. Und dann haben wir gesagt, und wir gehen doch weiter jetzt. Wir machen das. Und dann sind die Unzufrieden einfach unzufrieden geblieben und sind dann auch gegangen, war völlig okay. Wisst ihr, was dann passiert ist nach 11.30 Uhr? Und das kann man nicht kopieren. Ich kann jetzt sagen, jeder muss jetzt seinen Gottesdienst länger machen, dann passiert das. Das war ein Reden Gottes. Nach 11.30 Uhr bis ungefähr 12 Uhr in dieser halben Stunde haben sich Leute für Jesus entschieden, kranke Menschen sind gesund geworden, dämonische Befreiung hat stattgefunden, massive Sündenüberführung hat stattgefunden. Ich habe das überhaupt nicht mehr auf die Kette gekriegt. Wir haben da Segnungszeiten gemacht, die Leute kamen nach vorne, wir haben das Wirken Gottes erlebt. Einer kam auf mich zu, der war schon lange verheiratet mit seiner Frau, sie war gläubig, er nicht. Und er kam in den Gottesdienst und hat gesagt, ich muss mit dir reden. Sag, was ist los? Ja, du, in der letzten halben Stunde habe ich gedacht, ich sitze auf dem heißen Kachelofen. Ich sage, ja, was ist los? Ja, mir ist ganz heiß geworden. Ich sage, was ist los? Ja, ich hab ein paar Sachen in Ordnung zu bringen. Ja, mach mal einen Termin aus. Und dann kam der und dann haben wir gesprochen mit ihm. Ich sage, was ist los? Was bewegt dich? Ja, du, ich bin überführt worden. Ich habe Ehebruch begangen. Ich sage, okay. Und dann machen wir das ganz klassisch, du gibst jetzt erstmal dein Leben Jesus, willst du das machen? Sagt er, ja, dafür bin ich da, okay. und dann räumen wir das jetzt auf, dann nennst du die Namen dieser Frauen und wir lösen dich davon. So ganz klassisch, wie man das eben macht. So Beichte, Namen nennen, lossagen, vergeben, sich trennen, schneiden, ja, Geist und Geist, weil ja hier Verschmelzungen geschehen sind, sich davon lösen. Sei, hast du die Namen? Sagt er, oh ja, das wird eine Herausforderung. Sag, wieso? Ja, es sind 126. Dann habe ich gesagt, okay, das wird jetzt sportlich. Dann treffen wir uns mehr als einmal. Dann sind wir das durchgegangen miteinander. In der letzten halben Stunde des Gottesdienstes. Und auf einmal fing die Gemeinde an zu wachsen. Die Unzufriedenen waren weg und die Gemeinde wuchs und wuchs. Dann fing er mit Alpha-Kursen an, kamen Menschen zum Glauben und Taufen und die Gemeinde wuchs und wuchs, bis dann kein Platz mehr war. Und dann sind wir in die nächste Etappe gegangen. Versteht ihr? Das war ungewohnt, das war neu. Und immer dann, wenn was Neues kommt, von Gott kommt, gibt es immer irgendwelche, die das nicht gut finden. Immer irgendwelche, die dagegen sind. Und wenn wir ins Salzbad kommen, als Weinschlauch, du und ich oder die Gemeinde, dann zwickt es erstmal, dann ist es unangenehm. Salz auf der offenen Wunde ist unangenehm. Es ist unangenehm. Und in dem Psalm 68, Vers 6 steht, soweit ich mich erinnern kann, dass der Widerspenstige in der Wüste bleibt. Ja, der im Widerstand ist, dagegen ist, der macht sich dicht. Das ist dann ein verstopfter Weinschlauch. Schade drum. Gottes Werben wird immer da bleiben. Könnt ihr euch erinnern an die Kundschafter, an das Volk Gottes? 1,5 Millionen Menschen, Juden, sind ausgezogen ins Richtung verheißene Land. Das war die Perle der Nation, das Schönste. Und die waren einfach widerspenstig. Und dann ist Gott mit denen 40 Jahre unterwegs gewesen. 40 Jahre hat er sie versorgt. Nur die Generation, die geboren worden ist in der Wüste, und Kaleb und Josua, die sind ins verheißene Land gekommen. Gott zieht sich nicht zurück, er ist treu. Das haben wir gehört, Gott ist treu. Aber ob wir fürs Neue bereit sind, ob wir für die Verheißungen bereit sind, ob wir uns ins Salzbad legen lassen, ob wir dann ins Ölbad gehen und das empfangen, was er vorbereitet hat. Die guten Werke hat er vorbereitet, sagt Jesus. Aber ob wir da drin gehen, hat ganz viel mit uns zu tun. Könnt ihr es wahrnehmen? Ganz viel mit uns zu tun. Da sind wir als Bündnispartner herausgefordert. Und er liebt uns so sehr, dass er uns diese Freiwilligkeit gegeben hat, wo ich manchmal denke, hätte ich die bloß nicht, diese Freiwilligkeit. Und dann sagt er, da hätten wir keine Liebesbeziehung. Ich will, dass du aus Liebe heraus Dinge tust und Dinge lässt. Aus Liebe heraus. Auf das eingehst, was ich dir anbiete, oder es lässt, weil ich dich warne. Aus Liebe heraus, die Freiwilligkeit. Wir stehen in einer Liebesbeziehung, nicht in einem Automatismus. Deswegen rein ins Salzbad. Und jetzt ist es so, dass dieser Schlauch erneuert wird von Generation zu Generation. Und du kannst immer wieder, wenn du Verstopfung, Stress, Ärger erlebst, Verbitterungen, Schwierigkeiten, Krisen, was auch immer, wie du sie deutest. Es ist immer, immer die Möglichkeit da zur Erneuerung. Immer. Du entscheidest, ob du ein Einmal-Wegwerfschlauch wirst oder nicht. Nur du hast es in der Hand. Kannst keinen Menschen dafür verantwortlich machen. Kein Pastor, keine Gemeinde, kein Bruder, keine Schwester, keine Politiker, wen auch immer, keine Regierung. Du entscheidest, ob du dich ins Salzbad begibst oder dann auch ins Ölbad. Jesus will dich erneuern. Paulus sagt, lass dich erneuern. Oder sagst du, ja, ich bin halt so ein armer Schlauch. Ich bin so verdreckt. Schmeiß mich doch halt auf die Müllkippe. Mit mir ist nichts anzufangen. Ich hab's ja schon immer gewusst, aus mir wird nichts. Ist auch ein Glaube, oder? Es geschehe dir nach deinem Glauben. Willst du diese Selbstmitleidstour fahren? Dann gib schön Gas. Tolle Richtung. Super. Ja? Wo führt's hin? Oder übernimmst du Verantwortung? Alle können erneuert werden, nur ich nicht. Wer sagt das? Wie jetzt? Also er ruft dich, rein ins Salzbad, er ruft dich rein in die Seelsorge, er ruft dich rein, er ruft die Gemeinde rein, auf ins Salzbad. Er will sein Leben in dich investieren. Er will dir gern Neues geben, unbedingt Neues, was irritierend vielleicht ist, weiße Schuhe, irritierend. Er will Neues geben, neue Menschen, auch in diese Gemeinde. Ich sag euch, es werden neue Menschen hier herkommen. Ihr werdet wachsen. Ihr werdet. Und deswegen dürft ihr euch erneuern lassen. Ihr könnt es nicht schultern. Das ist menschlich zu schwer. Wenn ihr denkt, ihr könntet das machen, ist nicht machbar. Es ist aber hingebbar. Zwischen Hingabe, sich hingeben und selber machen, ist ein großer Unterschied. Könnt ihr das wahrnehmen? Wir geben uns hin, damit Jesus etwas in uns tun kann, weil ich mitmache. Und dann wird Wachstum geschehen. Ich bin jetzt kühn, das prophezeie ich euch. Ja. Kommt, das kommt. Deswegen lass es in dir pluppern, wenn das Neue reinkommt. Und lass es richtig schön pluppern. Und dass bloß das nicht geschieht, dass etwas von oben reingepresst wird und du bist nicht da bereit dazu. Und dann gibt es nämlich den großen Plupp und dann ist der Schlauch kaputt. Ja? Deswegen wichtig, rein ins Salzbad und dann ins Ölbad. Deswegen, wir sind Christen, die sich beständig verändern und reinigen lassen dürfen. Das ist wichtig. Und dann geht's ins Ölbad und damit möchte ich dann auch schließen. Dann geht's ins Ölbad. Wir dürfen ins Ölbad. Wir dürfen triefen, voll Öl. Ich habe jetzt bei uns auf der Terrasse habe ich unseren Terrassentisch eingeölt mit Salatöl. Ja, das ist so eine Steinplatte und der war wirklich spröde geworden. Dann habe ich geölt und ich habe es wirklich gut gemeint. Ja, und das Ding hat echt getrieft. Melanie hat gesagt, oh wei, das ist zu viel. Da haben wir so ein bisschen abgeruppelt. Und dann war ich so schlau und habe gedacht, also Stein ist gut. Wieso auch noch nicht die Metallränder? Ja. Und da habe ich so gut gemeint und dann sagte sie, das war jetzt nicht so klug. Also alle Einstein-Hundehaare sind jetzt auch, ja, so. Das war zu viel Öl. Ja, war nicht schlimm. Macht es nachher dann heute oder morgen noch sauber. Gar kein Thema. Aber wir dürfen so richtig triefen. Ja, und dann kann auch ab und zu mal was hängen bleiben, ja, was nicht dahin gehört. Ist doch okay. Im Ölbad sein. Lassen wir uns vom Geist Gottes, er lädt uns ein, 2. Korinther 13, Vers 13, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Er wohnt in dir. Er wohnt in dir. Ob dir das bewusst ist oder nicht, ist völlig uninteressant. In dem Moment, wo du Jesus nachfolgst, du von neuem geboren bist, wohnt er in dir. Die große Herausforderung ist, lässt du dich auf ihn ein? Der Geist Gottes ist das Kostbarste hier auf dieser Erde. Es gibt nichts Kostbareres als der Geist Gottes auf dieser Erde. Und er ist teilhaftig in dir. Es gibt nichts Kostbareres, was du haben kannst und was dich haben darf als Heiliger Geist. Geben wir ihm den Respekt, geben wir ihm die Aufmerksamkeit, suchen wir den Austausch mit ihm. Geist Gottes, was willst du? Er tröstet, er befreit, er gibt Liebesimpulse. Der Geist Gottes ist der beste Liebesimpulsgeber auf dieser Erde. Er gibt Liebesimpulse. Thema Liebe. Nochmal auf den Punkt gebracht. Ich hatte mal ein Badehandtuch, kennt ihr die noch? So zwei kleine Strichmännchen, das Männlein und das Weiblein. Also auf jeden Fall stand dann oben drauf, Liebe ist und Liebe richtig verstehen. Das lese ich gerade nochmal vor. Gehorsam ohne Liebe macht rebellisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Wissen ohne Liebe macht gerissen. Weisheit ohne Liebe macht stolz. Treue ohne Liebe macht gefügig. Aufmerksamkeit ohne Liebe macht kritisch. Sparsamkeit ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Es geht darum, diese Liebesimpulse des Geistes Gottes zu haben, diese Art von Liebe auszuleben. Und er will uns benutzen. Er hat uns als Liebende berufen. Bist du ein Liebender oder bist du ein Bedürftiger? Bedarfst du den anderen oder liebst du den anderen? Brauchst du den anderen oder liebst du den anderen? Das ist eine tiefe Frage. Die müsst ihr gar nicht jetzt beantworten. Die stelle ich mir auch gerade ganz oft. Ich möchte schließen mit zwei kleinen Zeugnissen. Ich merke jetzt auch, dass ich schon seit ein paar Monaten in so einem Erneuerungsprozess bin. Und ein Satz, den glaube ich, den bringe ich überall, wo ich bin, ist ein Prophet, der schon zum Herrn gegangen ist, der hieß Bob Jones, war international unterwegs, der ist vor ein paar Jahren zum Herrn heimgegangen, ein Farmer, ein texanischer Farmer, den hast du kaum verstanden, aber der hat wirklich was Einzigartiges gehabt. Und er wusste, er geht bald zu Jesus. Und dann hat er eine offene Vision gehabt, Jesus stand vor ihm. Und er war schon ein ganz sanftmütiger Mensch, lange, lange, lange mit Jesus unterwegs, weil 60 Jahre oder so. Und Jesus fragt ihn, Bob, did you learn to love on earth? Bob, hast du es gelernt, auf dieser Erde zu lieben? Und die Frage wird er uns auch stellen. Hast du gelernt, auf dieser Welt zu lieben? Und die Frage stelle ich mir permanent. Liebe ich gerade? Und dann merke ich, wie mein Fleisch ausschlägt, dann denke ich mir, was hast du da gemacht? Und dann entscheide ich mich wieder, sag, komm, bring es in Ordnung oder nächstes Mal anders. Liebe. Und zwei Geschichten zum Schluss. Ich habe eine Patentochter und ich war ein richtiger Rabenonkel, Patenonkel. Mich um das Mädel echt nicht gekümmert, mit eigenen Krisen und Schwierigkeiten des Lebens behaftet. Und irgendwann habe ich mich dann noch geschämt, dass ich mich nicht gekümmert habe und kennt das. Ja? Wer kennt sowas? Habe ich mich dann aus dem Verkehr gezogen und ab ins Dickicht, in den Untergrund. Nicht auftauchen. Ja? Die Denke ist ja, zeige ich mich nicht, tauche ich ab, geht's auch so. Gut, und irgendwann war ich so im Gebet und habe überlegt und dann kam mir da eben meine Patentochter und habe ich gesagt, okay. Dann habe ich sie angeschrieben, sag du, es sind jetzt etliche Jahre, die ist jetzt 13, gibst du mir noch mal eine Chance? Und dann haben wir geschrieben und Memos geschickt und den Vater oder die Eltern kenne ich schon lange, über 30 Jahre Freundschaft und die hatten sie mir quasi auch so anvertraut, dass ich mich kümmere und ich habe schlichtweg versagt, bin schlichtweg richtig gescheitert da. Also klassisch, besser geht's gar nicht bei so einem Thema. Und dann haben wir uns kontaktiert und haben gesagt, du, ich nehme dich mit zum Thailänder und würde dann gern mit dir was essen. Sagt sie, ja, gerne. Und dann haben wir gesprochen miteinander und dann habe ich mich entschieden zu lieben. Und wisst ihr, was Liebe sich wie ausdrückt, ganz stark? Indem ich Interesse habe am anderen. Ich einfach mal frage, wie geht's dir? Wie ist deine Welt? Was bewegt dich? Was ist dir wichtig? Was treibt dich um? Wo sind deine Probleme? Wo sind deine Verletzungen? Wo sind deine Enttäuschungen? Wo sind deine Ängste? Was hast du vor? Was planst du? Was sind deine nächsten Schritte? Was kommt die nächsten Monate? Was bewegt dich gerade im Moment? Und so weiter und so weiter. Merkt ihr? Das habe ich mit ihr gemacht. Ich tauche jetzt mal in die Welt eines 13-Jährigen rein. Und da habe ich gedacht, oh weia. Ja, Mobbing und Freundschafts-Endfreunden, B-Freunden. Und dann haben die da Stress in der Clique gehabt, da waren sie zu dritt. Und die drei also sie und die Freundin konnten und die dritte konnten nicht miteinander. Also die eine hat richtig Stress gemacht, mit der hatten sie Stress und die hat sich entfreundet und hat sich rausgezogen, Rückzug, was auch immer. Und dann gesagt, ja, und was denkst du? Ja, er hat viele Schwierigkeiten. Was denkst du? Was ist dein Anliegen? Ja, dass wir wenigstens wieder miteinander können. Ich sage, gut, und wie lange geht es? Ach, schon Monate ist da nichts. Ich sage, du, pass auf, ich bete. Ich setze dich auf meine VIP-Liste, Very Important Person, da stehst du drauf und ich bete für diese Dreierkonstellation, dass das wieder wird. Ich war am Donnerstag auf der Rückfahrt von Wien nach Hause, schickt sie mir ein Foto mit einem Brief. Dann habe ich gesagt, du, ich bin am Fahren, ich kann es nicht lesen, kannst du mir das schicken per Sprachmemo? Und dann sagt sie, ja. Hat sie mir das gesagt, dann ist das doch tatsächlich so gewesen, dass die sich zurückgezogen hat, wo das Monate schon so schwierig lief, hat sich von selbst gemeldet und hat geschrieben, können wir wenigstens Freunde miteinander sein? Dann habe ich gedacht, wow Gott, du erhörst Gebet für eine 13-Jährige, wie geil ist das denn? Was habe ich denn gedacht? Aber ich habe mich investiert im Gebet für sie und dann war die so happy. Ich sage, danke für dein Gebet. Gott hat Gebet erhört. Letztes und dann schließe ich. Ich habe einen Nebenjob, stelle da Wassergeräte auf. Auf jeden Fall eine Frau, die sehr zwanghaft, also ängstlich würde ich sagen, war, ist. Und das hatte ich so wahrgenommen und auf jeden Fall hatte ich dann gespürt, ich frage mal, wie es der Frau geht. Auf jeden Fall kurzum, sie hatte eine OP vor sich und ich habe gesagt, passen Sie auf, ich bete für Sie. Ist das okay? Dann war sie ganz erstaunt. Ich setze sie auf meine Very Important Person Liste. Frau sowieso. Sie haben eine OP, Sie sagen mir Bescheid, wann die OP ist und wie es läuft. Dann hat sie sich nicht gemeldet, dann habe ich eine Sprachmemo geschickt. Sie wollten mir doch sagen, wann ihre OP ist. Dann war sie schon sehr überrascht und angetan. Und dann kurz vor dem OP habe ich ihr nochmal eine Nachricht geschickt und dann hat sie gesagt, Herr Schmidt, ich bin so bewegt, dass Sie sich kümmern, dass Sie nachfragen, dass Sie für mich beten. Heute Morgen habe ich den neuesten Stand bekommen. Ich bete für die Frau. Ich bete die und ich liebe die ins Reich Gottes rein. Die hat eine Persönlichkeitsstruktur, die ist mir völlig konträr. Das geht gar nicht. Ja, ich bin ein Freiheitsmensch und die ist so ganz eng und strukturiert. Aber Gott hat mir durch seinen Geist eine Liebe für die gegeben. Neues Leben, Gott schenkt. Darf ich schließen? Es ist fortgeschrittene Zeit. Ich hoffe, dass ihr heute geschlaucht worden seid. Im positiven Sinne. Und Jesus liebt euch. Er will diese Gemeinde schwindlig lieben. Das hat er vor. Und ich ermutige euch jetzt, vor eurem Gott aufzustehen und das, was euch angesprochen habt, hat nochmal innerlich festzumachen. Ist das okay? Seid ermutigt. Ich lade euch ein, aufzustehen und dass wir uns Jesus stellen. Wenn du nicht aufstehen kannst oder willst, darfst du gerne sitzen bleiben. Ist völlig okay.